Ich habe meine Bibel mitgebracht heute, wie oft vorher auch schon. Und sie fällt langsam aus dem Leim. Das macht nichts, aber sie ist leider auch mittlerweile, hat sich die Schrift in der Bibel irgendwie verkleinert. Das heißt, ich werde wohl dann doch irgendwann eine etwas größere Schrift kaufen müssen. Wie viele Bücher sind eigentlich in diesem Buch so drin? Wer hat eine Idee? 66 Bücher. Also es ist nicht ein Buch, es sind 66 Bücher. Mit ungefähr 40 Autoren. Also 40 Menschen haben daran geschrieben. Das heißt, die Bibel ist nicht einheitlich. Sie ist nicht immer logisch. Sie passt auch nicht immer zusammen. Aber das macht sie, glaube ich, erstmal glaubwürdig. Nicht die Idee von einem, sondern die vielen Ideen über viele Zeiten von vielen Menschen stehen da drin. Gottes Geschichte mit uns Menschen, aber auch, und darum geht es heute so ein bisschen, Gottes Zukunft mit uns Menschen. Denn der Text, von dem Christel schon mal einen Vers stibitzt hat,
Durfte ich, hast du erlaubt.
Der steht zwar in einem ganz alten Buch, dem Buch Jesaja, aber er weist doch in die Zukunft. Ich lese den mal vor. Jesaja redet dort sozusagen die Worte Gottes an das Volk Israel und letztlich an das ganze Volk Gottes, zu dem wir als Christen auch gehören. Der Text ist überschrieben mit den Worten, das zukünftige Heil bei Luther. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, siehe, seid getrost. Fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergibt. Aber er kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Also ein Text voller Verheißung. Voller Versprechung, irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein, um wahr werden zu können. Wenn man diesen Text so liest, dann könnte man meinen, er ist etwas zu hochgegriffen. Jesaja scheint hier die Realität mit dem Paradies zu verwechseln. Wüsten werden Wasser bekommen. Das wäre schön. Aber wenn wir unseren letzten Sommer so sehen und wenn wir hören, was die Klimaforscher so sagen, dann werden die Wüsten in Zukunft auf diesem Planeten zumindest eher größer werden und nicht kleiner. Blinden werden die Augen aufgehen, so steht es hier. Auch das wäre schön. Aber im Moment sieht es doch eher so aus, als würde die Blindheit zunehmen. Die Leute werden blind für die Wahrheit. Hören lieber auf Menschen, die ihm nach dem Munde reden. Also wenn logische Argumente weniger zählen als markige Worte, dann nimmt die Blindheit doch eher zu, oder? Eine Schauspielerin wurde mal gefragt, ich habe das zufällig gelesen, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, ich kenne die nicht so genau, aber sie wurde gefragt, warum sie so viele Follower in den sozialen Netzwerken hat. Follower sind ja praktisch die, die hinterherlaufen. Also wer da was anklickt, der sagt, ich laufe dir hinterher. Die hatte eben sehr viele Hinterherlaufer. Und dann wurde sie gefragt, warum ist das so? Und den Satz habe ich mir gemerkt, den sie sagte. Sie sagte nämlich, weil eine schöne Frau auf einem roten Teppich wichtiger genommen wird, als eine Frau, die einen klugen Satz sagt. Das ist doch eigentlich auch blind, oder? Wir Menschen können doch hinter die Fassade sehen, aber wir tun es oft nicht. Und das macht uns blind für die Wahrheit, blind für das Wichtige. Trotzdem sagt Jesaja in unserem Text, dass die Augen der Blinden doch wieder aufgetan werden und dass sich die Ohren derer, die nicht mehr hören, öffnen. Da geht es weiter, Lahme werden springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen soll wieder fröhlich reden können. Die Zunge der Resignierten, könnte man vielleicht auch sagen, der Gefrusteten. der Ernüchterten, die aufgegeben haben, gegen anzureden, weil es doch nichts bringt, stumm geworden. Und dann steht hier, dass es andersrum gehen soll. Die Stummen sollen reden. Und nicht nur das, sie sollen frohlocken, sie sollen jubeln. Und zwar nicht nur, wenn die richtige Mannschaft im Stadion gewinnt, sondern frohlocken heißt mehr. Sie sollen sich wirklich freuen, sie sollen jubeln über das, was passiert. Ich denke, das Ganze erfordert so ein wenig Erklärung. Und ich möchte das heute Morgen an 3 Punkten versuchen. Erstens. Viele Verheißungen der Bibel weisen auf Gottes neue Welt hin, also über unsere heutige Welt hinaus. Das ist richtig. Aber diese neue Welt Gottes beginnt doch schon jetzt. Und ich möchte diesen Punkt einmal an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Wer in einer kalten Nacht schon einmal draußen kampieren musste, der weiß, dass die Kälte die unangenehme Eigenschaft hat, sich Stück für Stück durch die Klamotten durchzumogeln. Selbst die wärmste Unterwäsche und der dickste Mantel sind dann irgendwann machtlos. Am Ende friert man doch. Ich glaube, das kennt ihr Schüler fast nur am besten an der Bushaltestelle morgens. Das ist nämlich ganz schön blöd. Man friert dann irgendwann. Und ich kenne das noch aus meiner Zeltlagerzeit. Wir hatten früher in unserer Gemeinde so ein Jugendzeltlager. Ich war öfter dabei. Und ab und an wurde man dort für die Nachtwache eingeteilt. Klar, das Zeltlager, 60, 70 Leute. Das war schon interessant für die umliegende Jugend. Und da musste man schon ein bisschen aufpassen. Also waren wir Nachtwachen. Und auch wenn dieses Zeltlager im Sommer stattfand, dann konnte es doch nachts richtig kalt werden. Zunächst freute man sich noch an dem sternklaren Himmel. Haha. Aber das war schnell vorbei. Spätestens dann, wenn die Kälte einem die letzte Klamottenschicht durchdrungen hatte und auf der eigenen Haut ankam. Dann wurde es richtig kalt und man sehnte sich wieder nach seinem warmen Schlafsack zurück. Und mit dem Reich Gottes, das in unserem Text hier angekündigt wird, beschrieben wird, ist es nun so wie mit einem Lagerfeuer, das dort brennt, aber ich gehe vielleicht nicht hin. Es brennt dort, es leuchtet dort, aber ich gehe nicht hin, weil ich dem Feuer seine Wärme nicht zutraue. Eigentlich dumm, oder? Stattdessen gehe ich lieber in die Zelte der anderen und suche mir dort ein paar warme Sachen und Decken, ziehe sie über und friere nach einiger Zeit doch wieder. Im Moment ist Gottes neue Welt noch so wie dieses Lagerfeuer. Es macht nicht die ganze Welt warm, aber es wärmt den, der sich nah heranstellt, der sich mit in den Kreis stellt. So funktioniert das. Zwar nur so. Also, wenn ich von Gottes neuer Welt vielleicht gerade nichts spüre, wenn ich stattdessen immer wieder an dieser Welt zu verzweifeln drohe, die mir unter die Klamotten kriecht und die vielleicht meine Seele runterkühlt, dann bin ich wahrscheinlich nicht nah genug dran an diesem Feuer Gottes. Dabei kann man das eigentlich ganz gut sehen. Jedes Kreuz, jeder Kirchturm, jedes Lied in der Gemeinde und jede Einladung aus der Gemeinde ist sowieso ein Feuerschein. Die Frage ist nur, ob wir diesem Feuer etwas zutrauen. Und wenn ich die Verheißungen in unserem Predigtext sehe, die alle etwas damit zu tun haben, wieder lebendig zu werden. Wenn ich diese Verheißungen sehe, dann sind sie eigentlich nichts weiter als eine einzige große Einladung an uns, näher ranzukommen. Näher ranzukommen an Gott. Etwas von seiner Wärme zu spüren, die er schon heute für uns hat. Es ist natürlich wahr. Jesus hat auch damals nicht die ganze Welt verändert. Aber er verändert uns. Wir sind Erlöste des Herrn, so steht das hier, weil er plötzlich in unser Leben kommt. Weil er in unsere Gedanken kommt, sind wir nicht mehr abhängig von den Gedanken anderer. Und was ist das für eine Mühe, immer zu denken, was denken wohl die anderen über mich? Schön, wenn Gott in meinen Gedanken kreist. Lass die doch reden. Christus ist für mich. Seine Gegenwart ist mein Glück und seine Liebe ist mir mehr wert als die Meinung der anderen. Das ist die Art, wie diese wunderbaren Verheißungen aus dem Alten Testament doch noch etwas zu tun bekommen mit meinem Leben. Wenn uns warm werden soll, müssen wir ran ans Feuer. Und das ist das Erste, was ich aus diesem Text mitnehme, denn die neue Welt Gottes, die da beschrieben wird, die beginnt schon jetzt. Zweitens. Die Verheißungen der Bibel sind ein Maßstab, an dem wir unsere Zeit messen können. Die Zeit, in der Jesaja diese Verse hineinspricht, die war relativ unsicher. Die Assyrer, ein Nachbarvolk Israel, standen vor ihren Grenzen und drohten, das Land zu überrennen. Ein paar Verse später machen die das sogar. Die Leute hatten also durchaus Angst, sie waren verunsichert. Und dann sagt Jesaja diese Worte von einer besseren Welt, einer Welt, so wie Gott sie sich für sein Volk vorstellt. Und so wie sie auch tatsächlich später, ein paar Generationen später, in Teilen in Israel wahr wurde. Die Verheißungen der Bibel sind ein Maßstab, an dem wir unsere Zeit messen können. Wie sieht denn unsere Zeit aus? Gehen wir auch einem Unglück entgegen? Fragezeichen. Ich hoffe inständig, dass dem nicht so ist. Dass sich die Vernünftigen weiterhin durchsetzen. Dass nicht die Dummheit siegt, sondern dass gute Argumente ihr Gewicht behalten. Damit das kommt, denke ich, ist jeder Einsatz, den wir dafür bringen können, die Mühe wert. Denn unser Predigtext ist ja eigentlich ein ganz ermutigender Text. Er malt eben nicht schwarz. Er schürt keine Ängste. Sondern er verspricht uns die Nähe Gottes mit all seinen wunderbaren Konsequenzen. Und gerade weil wir jetzt dieses gute Bild kennen, können wir es vergleichen mit der Situation, wie sie heute ist. Vielleicht sehen wir damit besser als andere, wo Dinge im Argen liegen. Wo Sachen nicht passen. Also wenn sich Wüsten ausbreiten, dann ist das eben nicht normal, sondern es scheint etwas schief zu laufen. Denn Gott will, dass Wasserbäche fließen, so steht das doch hier. Wenn Menschen stumm werden, wenn sie resignieren, wenn sie vielleicht blind werden für die Wahrheit, dann ist das eben nicht der natürliche Lauf der Dinge, sondern da läuft etwas falsch. Denn das passt nicht zu dem, was Gott will. Und es passt nicht zu dem, was in unserem Predigtext verheißen wird. Da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Erstens, also entweder sagen wir, na, wir können ja doch nichts machen, gegen die Verschmutzung der Meere zum Beispiel, oder gegen die Verschmutzung unseres Kinoprogramms. Also ich war mit Evi jetzt mal vor ein paar Wochen im Kino, in diesem Lichtburg, glaube ich, hieß das Ding. Ja, der Film war gut. Aber die halbe Stunde vorher, die man sich da angucken musste, die war unglaublich. Also eine Obszönität an der nächsten, müsste man fast sagen. Und ich dachte, Mensch, fällt das denn niemandem auf, wenn ich der Einzige, der das merkt, wie blöd das ist? Oder gegen die Verschmutzung in der Politik, kann man da was gegen machen? Ich finde, was jetzt am Wochenende in Hamburg gewesen ist, dieser Parteitag einer großen deutschen Volkspartei, das war so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu dem, was sonst oft läuft. Das war irgendwie, fand ich das gut. Die hatten da ihren neuen Vorsitzenden gesucht, haben auch eine gefunden, die es dann gemacht hat, und das war irgendwie ehrlich. Aber trotzdem stimmt es wohl, alleine aus mir selbst heraus kann ich nicht viel machen. Und darum gibt es eine zweite Möglichkeit, und die ist genauso richtig. Wir können die Dinge hier vielleicht nicht ändern, aber wir können sie doch selber erkennen und benennen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir mit Gottes Augen sehen lernen. Weil ein Teil von ihm in unserem Herz ist. Weil wir seinen Willen kennen dürfen. Darum haben wir einen Maßstab, der sich eben nicht so leicht verbiegen lässt. Also die Erkenntnis von dem, was gut ist und was schlecht ist, die geht gerade so ein wenig verloren, denke ich. Aber sie ist eine ganz wesentliche Eigenschaft, um Dinge besser zu machen. Und wir Christen haben einen Maßstab. Wir haben ein Bild von dem, was gut ist. Und die Verheißungen Gottes in diesem Bibeltext gehören eindeutig dazu. Vielleicht wird dadurch nicht gleich die ganze Welt besser, aber wir können doch die Dinge in unserem Umfeld angehen, da wir die Gedanken Gottes kennen und immer wieder etwas von seiner Wirklichkeit erleben dürfen. Er ist tatsächlich da und seine Liebe und sein Wesen wird uns immer mehr prägen, je näher wir an ihn rankommen. Und noch einmal. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir Gott ranlassen. An unser Herz, in unsere Gedanken, an unser Tun, hier in diesem Gottesdienst, in den Liedern oder auch zu Hause, im Nachdenken und im Gebet. Denn seine Verheißungen sind der Maßstab, an dem wir unsere Zeit messen können. Und das dritte und letzte. Auf die Verheißung Gottes muss man auch warten können. Denn bei Gott hat alles seine Zeit. Text suchen hier. Naja. Ich denke, wir kennen das. Und Christel hat es eben so ein bisschen angedeutet. Ein Adventskalender. Ein Adventskalender hat genau 24 Türchen. Aber die macht man eben dummerweise nicht alle auf einmal auf, sondern schön geordnet nacheinander. Und die größte Versuchung für uns Kinder damals war es, dieses letzte Türchen, das auch das größte war, schon vorher zu öffnen. Also wir hatten damals zu Hause, bei meinen Eltern, die waren irgendwann mal 5 Kinder sogar, hatten wir nur einen einzigen Adventskalender und der wurde auch jedes Jahr wieder genommen. Und das war ja gut. Also wir wussten dann schon, was kommt. Nicht? Und die Kinder wussten genau schon, welches Bild hinter welcher Tür war. Das war richtig gut. Und also das war, wir wussten, was da war, aber dieses Krippenbild, also das hinter der letzten großen Tür war, einer zweiflügeligen Tür sogar, was da auf uns wartete, das war immer so etwas wie die große Erfüllung für uns. Und ich weiß noch, wie ich als Kind mit einem Messer bewaffnet vor dieser letzten Tür stand, heimlich, und eine Seite von diesen Flügeln schon so ein bisschen angehebelt habe, um wenigstens eine Idee von der Herrlichkeit zu stibitzen, die dahinter aufleuchtete, auch wenn es noch nicht dran war. Und für mich sind diese letzten 3 Verse dieses Predigttextes auch so etwas wie diese letzte Tür. Ich will die noch einmal vorlesen. Jesaja sagt dort zu dem Volk Gottes, und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf sie betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier drauf gehen. Sie sind nicht dort zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion und kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Das klingt nach Vollendung. Das klingt nach echtem Paradies, vor dem dann kein Cherub mehr steht, sondern in dem wir dann sein sollen. Gottes neue Welt am Ende der Zeiten. Aber diese letzte Tür, die ist noch nicht geöffnet. Auf diese Erfüllung warten wir noch. Aber so eine Idee davon, wie das wohl sein könnte, hat die Welt Heiligabend erlebt. Nicht die ganze Welt, aber einige Menschen, die nah genug dran waren. Ich lese doch mal einen Vers dieser Weihnachtsgeschichte vor. Die wird Frank wahrscheinlich in 14 Tagen hier wieder lesen, im Heaven with Christmas um 17 Uhr. Bin ich schon mal gespannt drauf, aber ich greife schon mal einen Vers raus. Da stand nämlich dieses, da wo das Paradies so ein bisschen aufgeht. Und alsbald war da die Menge der himmlischen Herrscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen seien wohlgefallen, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Da ging dieses 24. Türchen kurz auf und der Himmel kam zur Erde. Kam auf die Erde. Und überall da, wo Jesus war und überall da, wo er ist, da ist dieser Lichtschein der Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Selbst das Kreuz konnte ihn nicht halten, weil die Kraft Gottes stärker ist. Darum macht es Sinn, in der Nähe dieses Heilandes zu bleiben. Die Nähe seines Feuers zu suchen, gerade wenn die Zeiten kälter werden. Er kam als wahrer Mensch und wahrer Gott auf diese Erde, daran glauben wir. Und dieses Licht, dieser Lichtschein Gottes, ist besser als jeder rote Teppich. Und dieses neue Licht wollen wir nicht verpassen. Amen.